Radio 1. Die Profis.
Wenn Sie mal jemanden in die Wüste schicken wollen, dann muss der gar nicht weit fahren. Nur bis zur Lieberoser Heide in der Niederlausitz. Da finden Sie die einzige Wüste Deutschlands. Hier bei uns in Brandenburg, die Lieberoser Wüste. 5 Quadratkilometer Sand, verdichtet durch sowjetische Panzer. Die hatten ja jahrzehntelang ihre Schießübungen gemacht. Und bis heute hat sich die Natur davon nicht erholt. Wie man Wüstenbildung aufhalten kann, das erforscht die Brandenburger Botanikerin Dr. Anja Lindstetter gerade in Namibia, oder hat sie gerade gemacht. Sie ist Professorin für Biodiversität und systematische Botanik an der Uni Potsdam und die Direktorin des Potsdamer Botanischen Gartens. Frau Lindstetter, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
In Brandenburg sind es nur 5 Quadratkilometer. Wie sieht es denn weltweit aus mit der Wüstenbildung?
Also eine genaue Zahl habe ich für Sie jetzt nicht. Das ist auch schwierig, weil die Wüstenbildung weltweit so dramatisch voranschreitet, dass da jeden Tag mehrere Fußballfelder hinzukommen. Also die Wüstenbildung ist leider auf dem Vormarsch.
Ich habe schon gesagt, in der Lieberoser Heide waren es die Panzer. Welche Ursachen hat Wüstenbildung normalerweise im globalen Süden?
Auf keinen Fall Panzer, sondern eher eine Mischung aus negativen Folgen des Klimawandels, dass das Klima trockener wird, wärmer wird, dass öfter Dürren passieren. Und dazu eben eine Landnutzung, die an diese sich verändernden Umweltbedingungen nicht gut angepasst ist.
Mhm. Welche Folgen hat das, wenn da ganze Gegenden verwüsten?
Also ich forsche ja vor allen Dingen in Namibias Weideökosystem, also dort, wo verschiedene Tierarten, vor allen Dingen Rinder, weiden. Und dort hat das zur Folge, dass die ausdauernden Grasarten, die schmackhaftes Futter für die Rinder bereitstellen, nach und nach verschwinden. Und manchmal verschwinden sie dann auch in einer Dürre extrem schnell. Da wird ein sogenannter ökologischer Kipppunkt überschritten. Und danach sind die wirklich weg. Und dann haben die Rinder höchstens in der Regenzeit noch was zu fressen.
Sie haben Ihr Projekt in Namibia gerade abgeschlossen. Was haben Sie denn den Locals dort, den Einheimischen, gesagt, wie sie dagegen wirken können?
Also in unserem NAMTE-Projekt haben wir verglichen, wie die Degradation auf kommunalen Weideflächen aussieht und auf den kommerziellen Farmen dann direkt in der Nähe. Und wir konnten sehen, dass es tatsächlich einen großen Unterschied macht, natürlich, wie viele Rinder auf der Fläche stehen und ob die Rinder im Laufe des Jahres immer die gleichen Flächen beweiden oder ob da eine Umtriebswirtschaft passiert. Die kommunalen Gebiete sind meistens wirklich das ganze Jahr über beweidet, einfach weil da Infrastruktur fehlt wie Zäune. Oder auch die alte Form der Nutzung mit Hirten, mit Hirtenjungen nicht mehr passiert. Und wir haben halt Vorschläge gemacht, wie man so ein paar Prinzipien der Umtriebswirtschaft dort auch implementieren kann zum Beispiel.
Nun würde ich ja denken, dass Menschen, die dort seit Jahrhunderten leben und ihre Rinder anbauen und ihre Landwirtschaft betreiben, dass die das selber merken. Ist das nicht so?
Das ist ein komplexes Thema. Tatsächlich haben die Ovaherero ja eine sehr wechselvolle, leidvolle Geschichte erfahren. Die sind ja in der deutschen Kolonialzeit Anfang des 20. Jahrhunderts erstens einem Genozid unterworfen worden und sie sind dort in ein sehr ungünstiges Gebiet angesiedelt worden und haben bei dieser Gelegenheit halt viele ihrer wirklich nachhaltigen Formen der Weidenutzung zwangsläufig aufgeben müssen. Ich weiß das, weil ich vorher mal bei dem Schwestervolk der Oberhimba geforscht habe, die das noch haben, diese ganzen Regeln, wie zum Beispiel ganz strenge Regeln, wann man überhaupt erst in einem bestimmten Jahr oder in einer bestimmten Jahreszeit in bestimmte Gebiete gehen kann. Die haben Flächen, die sie extra für Dürrezeiten zurückstellen. Und diese ganzen Regeln sind halt bei den Ovaherero verloren gegangen. Und die haben im Endeffekt für ihre Bevölkerungsdichte eine viel zu kleine Fläche.
Dann haben Sie also nicht quasi neues Wissen aus dem Westen mitgebracht, sondern das alte Wissen der indigenen Völker dort wiedererweckt.
Genau, das ist eigentlich das Spannende. Das ist eine Mischung aus zu verstehen, was eigentlich schon mal vor Ort funktioniert hat. Und das ist ganz essentiell, das lokale ökologische Wissen und das Weidemanagement zu eigentlich noch einzufangen, bevor es vielleicht auch dort verloren geht. Und dann eben zu kombinieren mit modernen Methoden, wie zum Beispiel Zäunen zu bauen und bestimmte Umtriebsfrequenzen einzuhalten. Also es ist wirklich ein Verschmelzen von modernem wissenschaftlichen Wissen und altem Wissen.
Gucken wir mal auf die Lieberoser Heide in Brandenburg. Wie kann das sein, dass nach Jahrzehnten die Natur nicht von alleine dieses Stück Land wieder besiedelt und dort Pflanzen hinkommen, sondern dass es immer noch Wüste ist, wie damals, als die Panzer abgezogen sind?
Das liegt tatsächlich an zwei speziellen Voraussetzungen in diesem Gebiet in Brandenburg. Erstens, das sind leichte Sandböden und da haben sich einfach, als die Panzer das immer wieder aufgebrochen haben, hat sich da wirklich eine Dünenlandschaft entwickelt. Und dieser leichte Boden wird halt ständig durch den Wind wirklich vertragen und wieder neu zu kleinen Sicheldünen und Kupsten aufgetragen. Und da hat es die Vegetation extrem schwer, da wieder Fuß zu fassen.
Könnte man denn auch aus der Liborosa Wüste wieder eine Weidelandschaft machen?
Die Liborosa Wüste ist, so wie sie jetzt gerade aktuell ist, sogar ökologisch ganz wertvoll, weil es bestimmte Pflanzen und Tierarten gibt, die solche Offenlandstandorte brauchen, die daran angepasst sind, die sich darauf spezialisiert haben. Ich denke, dass man mit bestimmten Restaurierungsmaßnahmen, zum Beispiel dem Anpflanzen bestimmter Pflanzenarten, die man zum Beispiel auch aus Küsten kennt, aus der Küstendünenbefestigung, dort ganz gut zurechtkäme. Aber da Gott sei Dank diese Wüste ja noch relativ klein ist, denke ich, da wird kein großer Aufwand betrieben werden müssen aktuell.
Wüstenbildung, wie es dazu kommt und was man dagegen tun kann. Forschung von Dr. Anja Lindstetter, die Brandenburger Botanikerin, ist Professorin für Biodiversität und systematische Botanik an der Uni Potsdam. Frau Lindstetter, danke, dass Sie wieder mal bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Schönes Wochenende.
Ihnen auch.
Dürfte Ihr Wetter sein, ne? Mit Regen überall?
Ja, ich bin ganz glücklich über den Regen, ehrlich gesagt.
Alles klar. Machen Sie es gut. Tschüss, tschüss.
Tschüss.